Trumps Ankündigung, für die Präsidentschaftswahl 2024 erneut zu kandidieren, ist in aller Munde. Und gerade rechtzeitig für das Thanksgiving-Fest mit der Familie. Unser Thema heute. Hey guys! Welcome to America übersetzt. Ein Blick über den Teich von zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown.
And I'm Jennifer Bourguignon.
Hello, everyone. Welcome to Thanksgiving Week Folge von America übersetzt. Wir müssen erst mal sagen, letzte Woche, Wendy, war unsere 150. Folge. Das heißt, dass wir haben seit der Anfang, seit wann war das? 4. Februar, glaube ich, war unsere allererste in 2020. Wir haben angefangen, wollten einfach das 2020-Wahl begleiten. Und jetzt sind wir bei den Zwischenwahlen 2022 und beyond. Und Wendy, ich muss sagen, ich bin ziemlich stolz auf uns. Also wir haben fast jede Woche eine Folge geschafft oder vorbereitet. Also trotz Familiensachen, Krankheit, Corona, Reisen nach den USA, Wahlbeobachtungen, was auch immer. Wir haben das geschafft. Herzlichen Glückwunsch.
Danke an dir auch, aber auch an unsere Zuhörer. Und ich gehe davon aus, dass mehrere sind von Anfang an dabei gewesen. Dankeschön an den.
Vielen, vielen Dank. Und diese Woche ist eine kurze Woche in den USA. Es ist Thanksgiving am Donnerstag, der 24. Unsere, muss ich sagen, unsere lieblingsamerikanische Tradition. Nicht nur für das Essen, aber es ist ein großer Teil, aber für das Zusammenkommen und für eine kleine Pause in einer also busy Zeit, bevor der Weihnachtszeit wirklich losgeht. Und wir würden mehr darüber reden, ein bisschen später in dieser Folge. Aber wir wollten erstmal reden ein bisschen über die Neuigkeiten von der letzten Woche, was ist passiert. Also es gibt ein paar große Besonderheiten. Ne? Wendy, ich würde sagen, erstmal nach der Wahl ist vor der Wahl. Ne? Also der Zwischenwahlkampf ist vorbei und sobald es vorbei ist, haben wir eine neue Kandidat vor der 24. Präsidentenwahl und das ist none other than Donald Trump. Wie alle erwartet haben, Trump hat angekündigt, dass er hat eine große Announcement von Mar-a-Lago am 15. und hat er das tatsächlich gemacht. Es gab ein bisschen Spekulation, weil seine Kandidaten haben nicht sehr erfolgreiche Abend in der Zwischenwahlen, aber trotzdem und trotz der Erfolg von Ron DeSantis und von diesem Geruch, dass Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, wird der neue Königmacher in der Republikanischen Partei, Trump hat vor seine Unterstützer in Mar-a-Lago seinen Hut in die Runde geworfen und ist jetzt offiziell ein Kandidat für Präsident. Wendy, hast du ein bisschen von dieser Ankündigung geschaut? Also was denkst du davon?
Ja, der hat alles gelesen von Teleprompter und wenn er das macht, der ist richtig langweilig. Der kann das nicht, überhaupt nicht gut. Und ich habe auch gehört, dass Leute haben versucht, ein bisschen früher rauszugehen aus dem Raum. Seine Rede war, glaube ich, eine Stunde. Aber die haben die Türen alle geschlossen und keiner durfte rausgehen, bevor es zu Ende war. Ja, Jennifer, weißt du, ich glaube, das ist echt früh. Wir müssen nicht viel Zeit über ihn reden jetzt, weil gibt's wahnsinnig viele Vermutungen, warum er so früh also kandidiert, um aus seine juristische Probleme zu kommen und so weiter. Ich habe eine andere These. Das kam, weil meine Freundin in Texas hat mir davon erzählt, dass ganz viele Politiker, die sich zur Wahl aufstellen, wenn die verlieren oder sogar nicht bis zum Ende kandidieren. Und was sie mit all diese noch nicht ausgegebene gespendete Geld machen. Zwei wichtige Punkte. Trump hat schon über 100 Millionen Dollar in einen Super PAC gesammelt. Aber zweitens, Jetzt, dass er offiziell ein Kandidat ist, gibt es mehr Regeln und Übersicht über, wie er das Geld ausgeben kann. Bis jetzt hat Trump das Geld benutzt, um seinen Anwälten zu bezahlen, andere Kandidaten zu unterstützen und andere persönliche Ausgaben. Aber viele gehen davon aus, dass Trump die Regeln jetzt verachten wird und tun, was er will. Er hat auch die größte Kleingeldspenderliste, was er für diese 2024-Kampagne auch benutzen kann. Und auch für seine eigene Nutzung später, um Trump-Ware zu verkaufen. Dazu kann er sein übriges Geld auch persönlich benutzen. Nicht direkt, aber er kann unbenutztes Geld in eine Stiftung tun und dann einen großzügigen Gehalt ausgeben. Also seine riesigen Geldkoffern konnten einen großen finanziellen Gewinn für ihn sein, wenn er nicht alles ausgibt. Und meine Freundin in Texas hat gesagt, Wendy, weißt du, das ist, wie ganz viele Politiker ganz viel Geld verdienen.
Ja, das stimmt. Und wie wir gesehen haben, er hat in der letzten Zeit auch Geld gesammelt, immer noch mit seiner Save America-Kampagne. Ich glaube irgendwie, dass sein Ego so groß ist, dass er will kein Loser sein. Er will, also wie Maggie Haberman von der New York Times geschrieben hat, also er hat keinen Bock mehr auf der Campaign, ne, so auf Kandidieren. Also wie wir gesehen haben in Mar-a-Lago diese Woche, er war ziemlich low energy, haben alle gesagt, er war ziemlich langweilig eigentlich. Aber er will wieder im Amt sein. Und das kann ich vorstellen. Also und das Problem, ich glaube, für die Republikaner ist, dass es gibt auf jeden Fall viele Republikaner, die interessiert sind in der Job. Ne? Also nicht nur Ron DeSantis, aber auch Chris Christie, der ehemalige Gouverneur von New Jersey, oder Glenn Youngkin, der Gouverneur von Virginia, oder Kristi Noem von North Dakota und so weiter. Und es gibt ziemlich eine lange Liste von Namen. Und wie wir gesehen haben, ist 2016, als Trump auf die Bühne steht mit so 15 anderen Konkurrenten. Also wenn es gibt so viele Leute, die gegeneinander treten, dann muss man nicht der Mehrheit haben. Man muss nur mehr als die andere. Das heißt, wenn es gibt viele und jede kriegt vielleicht 10% von der Wahl und er nur 25, dann hat er schon der Nominierung gekriegt. Muss nur viele im Rennen sein. Oder eine andere These ist, dass wenn er die Nominierung nicht kriegt, dass dann sagt er, okay, dann braucht sowieso die Republikanische Partei nicht. Ich bin ein unabhängiger Kandidat. Und wie wir schon wissen, wir haben ein Zwei-Partei-System. Und wenn eine dritte Partei oder dritte Kandidat da reinkommt, die nehmen immer dann Stimme weg von einem von den zwei Parteien. Und das gibt, das schenkt das dann an der andere. Insofern, das ist eine andere Möglichkeit. Aber ich glaube, in amerikanischer Politik 2 Jahre, ne, so der nächste Präsidentwahl ist in 2 Jahren. Und 2 Jahre in Politik sind wie Hundejahre, wie wir sagen, Dog Years. Und das ist, heißt, 1 Jahr ist wie 7. Und das ist echt eine lange Zeit. Wie du gesagt hast, Spekulation macht nicht so viel Sinn. Trotzdem, alle machen das. Alle wollen wissen, wie es laufen wird. Aber
wir sollten die Ironie nicht vergessen hier, dass Trump kommt zurück, genau die gleiche Woche, dass Nancy Pelosi geht. Ich glaube, das war sehr respektvoll von ihr, dass sie sagte, hey, ich bin hier lang genug. Ich bin 82 Jahre alt. Ich bin hier 20 Jahre an der Macht. Und jetzt ist es Zeit für die neue Generation hier. Und nicht nur Nancy, aber die nächsten 2 in die Reihe mit ihr, in die Führungsgruppe von die Demokraten. Sie werden alle Abgeordnete im Haus bleiben, aber einfach die Führungsrolle abgeben in der Partei. Es gibt noch was, das Nancy gesagt hat. Sie hat gesagt, es war eine Freude, mit 3 verschiedenen Präsidenten zu arbeiten. Aber sie war im Senat mit 4 verschiedenen Präsidenten. George W. Bush, Obama, Trump und jetzt natürlich Joe Biden. Ich glaube, wir alle wissen genau, was sie damit meinte. Wir werden sehen dann, wer von dieser jüngeren Generation vorne kommt. Und natürlich, man muss fragen, und das ist, meinst du, dass Biden genau das Gleiche machen wird? Wird er auch sagen, okay, ich gehe jetzt zur Seite und lasse die jüngeren Leute hier ran? Wissen wir nicht und wir werden auch nicht wissen bis Frühjahr.
Genau, also er ist gerade dieses Wochenende 80 geworden, ne? Also das heißt, er wird auch 82, falls er also wiedergewählt ist. Es ist schon ein ältere Herr, ne, so für Präsident. Insofern, vielleicht hast du recht, vielleicht Nancy würde ein Vorbild sein und sagen, ich hatte meine Zeit und jetzt, ich würde immer noch als Abgeordnete, solange die Leute in San Francisco mich wiederwählen, also dabei bleiben, aber eine Führungsposition, ich hatte meine Zeit und jetzt, ich lasse die andere am Helm.
Ja, ja. Aber jetzt haben wir in den Repräsentantenhaus eine republikanische Mehrheit. Aber super knapp. Es ist noch nicht endgültig genau, wie viele Sitze die haben. Aber erst im Anfang Januar fängt dieser neue Kongress an. Bis dahin, die Demokraten haben immer noch die Mehrheit. Nancy Pelosi ist immer noch die Mehrheitsführer. Wir werden sehen ein paar Sachen, dass die in Gesetze, dass die durchkriegen werden. Aber das hält die Republikaner überhaupt nicht zurück, mit ihren Plänen und laut dann zu deklarieren, was sie machen werden. Von was ich gelesen habe, ist, dass dieses knappe Mehrheit bedeutet, dass es wird sehr schwierig zu kontrollieren für die neue republikanische Mehrheitsführer. Und das ist ein bisschen ähnlich, so wie das im Senat war für die Demokraten für die letzten 2 Jahre. Was es de facto bedeutet, ist, dass jeder Einzelne darf einfach Veto geben und sagen, nee, bis er genug oder sie genug bekommt, dass sie haben wollen. Und es ist immer ein Kompromiss, dass du mit die extremen Flügel irgendwie schaffen musst, um überhaupt was durchzukommen. Es ist auch interessant, dass wir haben gesagt, dass ganz viele von diesen Wahlleugner es nicht geschafft ins Amt, aber wir haben 3 Dutzend neue republikanische Mitglieder jetzt im Haus, die haben alle, bis auf 2, die Zweifel an Bidens Legitimität geäußert haben. Wir haben schon eine jede Menge Wahlleugner als normale Abgeordnete. Was wir erwarten können, ist, dass die werden handeln mit Kevin McCarthy, der wahrscheinlichste Mehrheitsführer für die Republikaner. Zum Beispiel jetzt, die alle sagen, okay, wenn du meine Stimme haben willst
für die Führungsrolle,
dann ich will Führer von diesem Ausschuss zum Beispiel sein oder zumindest in diesen Ausschuss kommen. Er muss für die genug Stimmen dann handeln mit Zugeständnisse. Und am Ende dann, du hast Versprechen hier und da gemacht. Ich weiß es gar nicht, wie du damit regieren kannst. Deswegen erwarten wir allgemein so eine politisch unproduktive Stillstand. Es ist auch so, dass wenn das Haus etwas schafft, durchzubringen, dann das Senat kann einfach sagen, nee, habe keine Lust. Und die müssen es gar nicht zum Gespräch bringen. Und ich habe auch so irgendwo gelesen, die haben gesagt, es ist eine völlig nicht funktionale Mehrheit im Repräsentantenhaus. Die Republikaner hatten 2 wichtige Wahlthemen, Inflation und illegale Einwanderung. Also wir sehen jetzt schon, was die Lösung zu diese beiden sein wird. Und die Lösung für Inflation ist Hunter Bidens Laptop und die Lösung für illegale Einwanderung ist Hunter Bidens Laptop. Die sind viel mehr fokussiert auf Vergeltung als auf richtige Lösungen.
Also es klingt ein bisschen dysfunctional, ein bisschen wie manche Familien beim Thanksgiving Dinner. Und das ist vielleicht ein guter Segue weg von der Politik, oder? Und das würde vielleicht viele Familien versuchen zu machen am Donnerstag, wenn die zusammenkommen und ihr Tutan essen und versuchen, über andere Themen als Politik zu reden, so dass es wird eine harmonische Abend oder Nachmittag zu Hause. Wir kommen jetzt zu unserem Lieblingsfeiertag und das ist Thanksgiving.
Jeffrey, wir sollten zuerst ein bisschen diese Geschichte klären, weil als wir Kinder waren, wir haben etwas gelernt in der Schule, das gar nicht stimmte. Was wir alle in die Schule gelernt haben, geht so. Eine Gruppe von Pilgern, die vor religiöser Verfolgung geflohen sind, segelten nach Nordamerika und haben sich auf dem Plymouth Rock in Massachusetts niedergelassen. Und nach einem sehr harten Winter, wo ganz viele gestorben sind, feiern sie dann im Herbst mit ihren neuen Nachbarn, die amerikanischen Ureinwohnern, eine erfolgreiche Ernte. Ohne diese Hilfe von den Nachbarn hätte die das überhaupt nicht geschafft. Also jeder ist dankbar. Ende. Punkt. Die Versammlung der Pilger und amerikanische Ureinwohner, diese berühmte Fest der Truthahn, das ist alles nicht ganz richtig. In 1621 gab es eine dreitägige Versammlung zur Feier einer erfolgreichen Ernte. Das hat tatsächlich passiert. Dabei waren auch die Mitglieder dieser Wampanoag-Stamm von den Ureinwohnern. Aber die Ureinwohner waren überhaupt nicht eingeladen. Das war nicht so eine großzügige Einladung von den Pilger an die Ureinwohner. Sie wohnten einfach in die Nähe und haben Hirsch auch mitgebracht. Keine Truthahn. Gab wahrscheinlich Wild Turkeys, aber das war nicht der Highlight. Die Feier war ein außergewöhnlicher interkultureller Moment mit Essen, Spielen und Gebete, aber wahrscheinlich ohne Truthahn und Apple Pie. In 1837 war aber dieser Frieden zwischen Pilger und Ureinwohner vorbei und es gab ein Riesenmassaker. Rund um diese Zeit haben die europäischen Siedler dieses Fest als Thanksgiving anerkannt, eine Version von hier zu Hause in Europa, was wir kennen als Erntedankfest. Wenn es tatsächlich eine Dankbarkeit zwischen die Pilger und Ureinwohner in 1621 gab, hat sie nicht lange gehalten. Aber jetzt kommen wir zu die wichtigste Symbol und Tradition in Thanksgiving, der Truthahn, Jiffer. Kannst du uns deine Geheimnisse erzählen, wie du deine Truthahn vorbereitest?
Mein Geheimnis ist ein Wort. Butter. Also ich soll das nicht vielleicht alle sagen, aber es ist ganz anders als ein deutscher Gans. Und das habe ich the hard way gelernt. Das heißt, ich dachte, meine erste Gans war gebrannt, weil es ist ein ganz anderer Vogel. Ein Truthahn hat weniger Fett. Und deswegen jede halbe Stunde, ich habe so einen kleinen Topf mit geschmolzener Butter. Und jede halbe Stunde, und ich pinsel dann die ganze Vogel im Ofen mit dieser geschmolzenen Butter. Und ich muss sagen, jedes Mal funktioniert das. Die Haut ist knusprig, das Fleisch ist sehr zart. Ich meine, so mit Butter kann man nichts falsch machen, oder?
Ich kann auch bestätigen, dass Jiffers Truthahn ist unglaublich lecker und knusprig. Ich habe dieses Jahr auch ein bisschen recherchiert. Es gab eine sehr interessante Test von einer Website, das wir beide benutzen, Off the Kitchen. Und die haben 8 oder 10 verschiedene Methoden gegeneinander getestet, wie man das knusprigste Haut von einem Truthahn bekommt. Und was die gefunden haben, ist, dass wenn man den Truthahn mit einer Mischung aus Kosher Salz, grobere Salz, schwarzen Pfeffer und Backpulver rüber schmieren. Und dann man schiebt das ins Kühlschrank für 24 Stunden, nachdem man diese ganze Truthahn mit dieser Salzlacke eingerieben hat. Die haben gesagt, das war die allerknusprigste. Vielleicht sollten wir dieses Jahr auch einen kleinen Test machen.
Ja, können wir machen. Backpulver, okay, das ist interessant. Aber mal sehen. Aber die andere Tradition, Wendy, an Thanksgiving, ich glaube für viele Amerikaner, für meine Familie auf jeden Fall, ist American Football. Ich habe schon letzte Woche erzählt, dass ich war in München bei der NFL-Spiel und es war echt, muss ich sagen, mein zwei Welten zusammen in einem Stadion. Also diese amerikanische Kultur und Erlebnis und Spektakel mit deutschen Fans und ich war in Deutschland, aber gefühlt wie zurück in Amerika. Am Thanksgiving-Tag, es gibt Professional, also die NFL-Spiele, aber auch von den Universitäten, die spielen das ganze Wochenende lang. Meine Familie hat immer gefeiert im Norden bei meiner Tante und da gab es oftmals schon Schnee am Boden und das war eine Tradition von meiner Familie. Wir sind dann draußen gegangen und haben Fußball.
Können die spielen im Schnee?
Ja, klar. Also, Wendy, ich komme aus Green Bay. Ich meine, also, wenn man nicht in Schnee spielen kann, dann ist man verloren da. Aber ich meine, du kommst auch auf Buffalo. Da war die andere kälteste Ort wahrscheinlich in den USA, Fußball zu spielen.
Buffalo hat gerade über 1,5 Meter Schnee bekommen.
Wow, das finde ich so großartig. Ich hoffe, wir kriegen hier ein bisschen. Ich habe gehört, es soll in den nächsten paar Tagen kommen, aber mal sehen. Ich erzähle nur eine kurze Geschichte von Fußball. Es ist ganz beliebt, besonders an Thanksgiving. Man isst viel Truthahn und dann liegt da in einem Koma, weil man zu viel gegessen hat, auf der Sofa und guckt Fußballspiel. Aber hier ist eine kleine Geschichte, weil ich glaube, ein paar von unseren Zuhörern große American Football Fans sind. Und ich wollte dann dazu eine kleine Familiengeschichte eigentlich. Vielleicht habe ich das, nee, ich glaube, ich habe das noch nicht erzählt, aber ich komme aus Green Bay, Wisconsin. Also die Green Bay Packers sind die einzige Fußballmannschaft in der NFL, in der Liga, der gehört nicht einer reichen Besitzer, Eigentümer, aber gehört der Stadt. Also Leute haben wie in der Börse, also die haben Shares in der Mannschaft, also die sind wirklich nicht Dollar wert, aber die sind mehr symbolisch und mehr historisch wert. Also das gehört dann der Stadt und deswegen ist der Stadt also so richtig stolz auf ihre Mannschaft. Aber am Anfang der Liga, bevor das eine echte Liga war, bevor es gab einen Super Bowl, das ist der große Turnier ganz am Ende der Saison. Meine Großvater, der Vater von meinem Vater, war der Vizepräsident von der Packers. Es gab so Präsident, Vizepräsident und so weiter. Und mein Großvater hat gehört, also es gab einen sehr talentierten Trainer in New York, der heißt Vince Lombardi. Es war mein Großvater, der ist dann nach New York gegangen und hat ihn überzeugt, mit nach Green Bay zu kommen. Vielleicht für die Leute, die Fußball kennen oder vielleicht nicht kennen, Vince Lombardi war der Trainer von der Packers in die Jahren bevor das eine offizielle Liga war und hat die erste paar Pokal gewonnen, aber auch die erste und zweite Super Bowl. Und dafür heißt die Pokal, das man kriegt, wenn man das Super Bowl gewinnt, man gewinnt die Vince Lombardi Trophy, heißt das. Und ja, und mein Großvater war eine sehr gute Freund von Lombardi. Und hier ist die Geschichte. Jeden Samstagabend, bevor ein Heimatspiel, Vince Lombardi war sehr superstitious. Was heißt superstitious?
Aber glaube ich.
Okay. Er hat einmal das erste Spiel an einem Sonntag gewonnen, nach einem Samstagabend bei meinen Großeltern. Und meine Großmutter hat ihr bekannte, also Pot Roast gemacht. Und dann haben die einen schönen Abend zusammen gehabt und dann ist Lombardi so früh nach Hause gegangen und am nächsten Tag haben die Packers gewonnen. Und weil er so abergläubig war, er hat gesagt, bei jedem Heimatspiel, er muss dann zu meinen Großeltern gehen, er muss die gleiche Sachen trinken und essen und die gleiche Routine jeden Samstagabend, wann es gab ein Heimatspiel. Und das hat ihm Glück gebracht. Also man kann dann sagen, dass vielleicht meine Großmutter und sein Potroast hat irgendwas mit die Erfolg von der Mannschaft zu tun, weiß ich nicht. Aber trotzdem eine kleine Familienlegende bei uns.
Ich habe auch diese Woche gelesen, gibt es andere Traditionen, die sehr wichtig sind. Und eine handelt sich um Country Road, das Lied von John Denver, worüber du auch letzte Woche gesprochen hast, wobei alle die deutsche Fans haben so laut gesungen. Und was ich gefunden habe, ist, dass in West Virginia, es ist ein sehr wichtiges Lied auch beim Football, American Football, und John Denver ist deutschstammiger. Und sein bürgerlicher Name war Henry John Deutschendorf Jr. Also so John Denver ist actually, Henry John Deutschendorf Jr. Er besuchte ganz oft West Virginia und irgendwie dann kam davon raus, dass er dieses Lied komponiert hat. Und seitdem wird nach jedem Sieg dieses Lied von den Spielern und den Fans gemeinsam gesungen und wurde in 2014 zu Staatshymne von West Virginia ernannt. So, das ist auch ein Grund, warum Country Road so berühmt bei Fußballspielen ist. Es gibt auch wahnsinnig viele verschiedene Traditionen. Viele haben mit Aberglauben zu tun, aber gibt es Teammaskottchen, oft lebendig. Es kann auch Pferde sein oder Hunde, ganz oft Bulldoggen. Gab sogar eine Weile ein Buffel.
Oder Käse. So wie
oder ja, die Cheeseheads in Wisconsin. Und gibt es auch Marching Bands. groß, klein, seriös oder einfach nur zum Spaß. Und hier muss ich die Marching Band von Stanford University erwähnen. Die haben eine sehr lustige Marching Band. Die spielen fast gar keine echte Instrumenten. Zum Beispiel eine von den Percussion Trommer. Er spielt auf einer Klodeckel. Viele andere sagen genauso. Und der Ziel ist für diese Marching Band von Stanford, ist zu gucken, wie oft im Jahr die werden weg von dem Spielfeld abgetrieben worden von die Veranstalter, weil die etwas so unglaublich disrespectful machen. Eine von die berühmteste Formationen, das die gemacht haben, war ein Penis. Und die waren dafür dann, ich glaube, vielleicht 2 Jahre sogar nicht mehr erlaubt, so ein Performance zu machen. Die sind sehr stolz darüber. Die Regeln von American Football sind einfach zu viele und zu kompliziert für uns jetzt darüber zu diskutieren. Aber ich stelle in den Shownotes ein paar verschiedene Videos, eine kurz, eine länger, und die erzählen das sogar auf Deutsch. Also so für jemand, der dann Interesse hat.
Okay, Wendy, ich glaube, wir sind jetzt für diese Woche am Ende unserer Folge. Aber bevor wir gehen, ich würde gern mit dir eine kleine Tradition machen. Du kennst das schon, weil wir machen das jedes Jahr bei mir für Thanksgiving. Und das ist ein neues Wort, vielleicht wie Wahlleugner, das ich zum Leben gebracht habe. Und das ist Dankbarzeit. Das Tradition war bei uns immer in die Familie, dass als wir saßen da zusammen am Tisch, dann jeder musste, wir sind herumgegangen und jeder muss dann sagen, wofür die dankbar sind. Und das machen wir auch jetzt immer noch bei Thanksgiving bei uns und jeder muss was sagen. Ich habe vielleicht erzählt, dass am Anfang das erste Mal meine deutsche Freundeskreis waren, das alles total furchtbar. Die wollten gar nicht da stehen und vor ein paar Leute irgendwas persönlich erzählen, aber danach haben alle gesagt, es war wirklich nett und man lernt vielleicht neue Leute besser kennen, wenn die irgendwas persönlich vielleicht auch, dann muss man auch nicht, das ist keine Confessional oder sowas, man kann auch dankbar sein für eine, weiß ich nicht, Auto oder eine sonnige Tage oder was auch immer. Wendy, in diesem Sinne, wofür bist du dankbar dieses Jahr?
Ich bin dankbar dieses Jahr, dass wir die medizinische Technologie haben, dass man ein Ersatzgelenk bekommen kann. Ja, weil ich diese Woche ein neues Knie bekomme. Dafür bin ich sehr dankbar.
Dafür bin ich auch dankbar. Das kann ich nicht vorstellen, weil du bist so aktiv. Nach dieser OP wirst du auch genauso aktiv sein und bleiben, auf jeden Fall. Ich bin auch dankbar dafür.
Wofür bist du dann dieses Jahr dankbar?
Ich habe schon irgendwas vorbereitet. Also ich habe noch ein paar Tage. Aber jetzt bin ich ein bisschen sprachlos. Ich bin dankbar für sehr viel dieses Jahr. Für die Gesundheit von meiner Familie, für die Möglichkeit zu reisen, für glückliche Kinder, für eine wunderbare Freundeskreis. Und besonders mit dem Krieg, das jetzt hier in Europa noch weitergeht, muss man auch wirklich manchmal einfach herumschauen und merken, wie gut wir das hier haben und einfach Frieden zu haben und in dieses Land, wo wir leben. Und ich hoffe, das ist auch bald so in Ukraine.
Also, oh, Jennifer, du bist so inspirierend. Meins war sehr egoistisch.
Nein.
Ich hätte auch über meine Ukrainer dann etwas sagen können, weil ich wirklich sehr dankbar bin, dass die bei mir sind. Aber gut, man kann den ganzen Abend einfach über, wofür man dankbar ist. Aber ich glaube, das ist auch ein Teil von Thanksgiving, dass man die Zeit nimmt, genau das zu tun, statt Geschenke auszutauschen. Man tauscht diese Erinnerung in Gedanken aus.
Sehr schön. Also wir hoffen, dass ihr habt auch eine schöne Woche und vielleicht überlegen, auch wenn ihr kein Truthahn essen oder nicht bei einer Dankbarfest seid, vielleicht überlegt mal, was ihr dafür dankbar seid. Und mit das, wir sind zu Ende. Vielen Dank für das Zuhören. Wenn du Anregungen oder Kommentare hast, finde uns bitte unsere Facebook-Seite, unser Twitter-Konto oder schick uns ein Mail an americaübersetzt@gmail.com. Wir freuen uns auf deine Ideen. Wenn unser Podcast dir gefällt, bitte eine positive Bewertung schreiben und deine Freunde erzählen. Unsere Musik ist von der talentierten Reha Omayor und America Übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jacob Bourguignon. Bis nächste Woche.